Wir reden in diesen Zeiten unglaublich viel über Migration, über Integration, darüber, wie man als Gesellschaft es besser organisieren kann, dass Menschen wirklich hier sich einleben, ein Teil dieser Gesellschaft werden, einfach ein besseres Zusammenleben hinkriegen. Und ich freue mich irre doll, dass jemand bei mir ist heute in dieser Folge, die das am eigenen Leib erlebt hat und die ich sehr, 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 sehr gerne mag und auch ihre Geschichten schon ein bisschen kenne. Deswegen glaube ich, wird es sehr spannend heute. Melissa Kalei, eine Kollegin von mir, sie gehört genauso zu dieser Kosmos Promi Big Brother wie ich jetzt mittlerweile seit 7 Jahren. Und wir sind uns sehr vertraut, haben über ganz viele Dinge im Leben schon gesprochen. Und sie ist Kind iranischer Eltern. Ihre Eltern sind in den 80ern nach Deutschland gekommen. Sie ist dann ein paar Jahre später geboren und hat ganz oft schon Geschichten erzählt aus ihrer Kindheit, wie das war, im Kindergarten nur Deutsch zu sprechen und auch gar nicht Persisch sprechen zu wollen. Zu Hause aber dann mit den Eltern eben die Sprache der Eltern, also Persisch. Und was das für ein Kind bedeutet, wie sich das angefühlt hat, wie Integration gelungen ist und was sie einfach aus dieser Kultur für sich und ihr Leben mitgenommen hat, das bespreche ich heute mit Melissa. Melissa ist nicht nur wahnsinnig schöne Frau, sondern sie ist auch jemand, der anderen Frauen sehr herzlich und wohlwollend begegnet. Das finde ich immer sehr schön, weil es einfach was Tolles ist. Machen wir heutzutage, glaube ich, sowieso ganz gut, wir Frauen untereinander in ganz vielen Fällen. Ich erlebe das irgendwie in meinem Berufsleben und in meinem Freundeskreis so. Wir können das ganz gut. Und sie kann das auf jeden Fall auch richtig toll. Ich wünsche euch viel Spaß.
Was hilft beim Kindergroßziehen? Wie übersteht man eine Trennung? Wie behält man gute Freunde? Und wie wird man selbst zu dem Menschen, der man gerne sein möchte? Alle diese Fragen stellen sich uns im Laufe des Lebens und es werden immer mehr. Willkommen im Podcast M wie Marlene. Wie gelingt das Leben? Ich bin Marlene Lufen und gemeinsam mit euch suche ich nach Antworten.
Melissa Kalei bei mir.
Hallo.
Oh, wie schön. Ich freue mich wirklich ganz doll.
Ich freue mich auch sehr.
Wir sind ja gerade im Strudel von Promi Big Brother.
Ja, in der Zeit mit wenig Schlaf.
So ist es. Und mit Hunger mitten in der Nacht. Also ich bin gestern ja irgendwann um 1 oder 12:30 war ich zu Hause, musste mir erstmal noch ein Ei machen und 3 Knäckebrote und habe euch geguckt. Isst du noch was, wenn du, was weiß ich, um 2:30 zu Hause bist?
Nee, das mache ich nicht mehr. Aber was ich mache, weil wir ja ungefähr so gegen, naja, wenn ihr so langsam am Ende eurer Sendung seid, ja, dann müssen wir nochmal so richtig hochfahren.
Ja.
Und dann haue ich mir wirklich Gummibärchen, Chips, die ganzen schlechten Sachen, das haue ich mir dann doch rein. Ja. Das mache ich sonst normalerweise nicht. Also ich bin
ich jetzt nicht
jemand, der zu Hause immer Süßigkeiten oder so zu Hause hat. Gar nicht. Und hier, ich kann nicht ohne. Ich bin wirklich, ich fange an, ich gucke eure Sendung, währenddessen esse ich Chips mit Jochen zusammen und dann kurz vorher sind da über Gummibärchen, Schokolade, das haue ich mir alles rein.
Es ist total verrückt. Ich habe gestern, wir kriegen ja das Essen, was gekocht wird, also ne, ja, aus der Kantine, ja, kriegen wir nach der Generalprobe, das Essen war so ungefähr 18 Uhr. Ja. Und da habe ich gestern eine riesen Portion Kartoffelbrei und geschmortes Gemüse und Soße, richtig viel Soße. Und habe nochmal nachgenommen, weil ich dachte, ich möchte einmal im Studio nicht essen. Ja. Und komme ins Studio und muss dann sofort diese Nüsse und Hanuta habe ich mir reingepfiffen. Es geht irgendwie nicht anders.
Es geht nicht anders, oder? Warum sind wir denn dann so? Ich weiß es nicht.
Im normalen Leben kriege ich es ganz gut hin.
Ich auch, aber
traurig
dann hier
nicht.
Nicht. Naja, ist auch egal.
Was machst du so tagsüber?
Also ich habe jetzt gerade noch meinen Hund dabei. Das ist total schön, ihn dabei zu haben, weil ich dadurch ein bisschen meine Routine halt weiterhin habe. Also ich stehe morgens auf. Ich bin kein Langschläfer.
Ich auch nicht.
Also auch wenn ich um 2 oder 2:30 erst im Bett bin, ich bin halt um 8 trotzdem wach.
Mm, ich auch.
Es ist halt irgendwie nervig, aber es ist einfach, wie es ist. Ich versuche dann noch so ein bisschen rumzudösen, aber spätestens, wenn der Hund einfach raus muss, muss er halt raus. Und dann gehen wir immer am Rhein spazieren, ungefähr eine Stunde. Sind wir unterwegs. Auf dem Rückweg hole ich mir manchmal einen Kaffee oder einfach so. Und dann bin ich wieder zurück und dann versuche ich nochmal so ein bisschen zu chillen, ein bisschen was zu frühstücken und dann ist es jeden Tag anders. Manchmal verabrede ich mich mit Leuten, manchmal habe ich noch irgendwas zu tun, muss arbeiten, mach Sport, gehe einfach ein bisschen shoppen. Also ich versuche mir die Tage einfach so zu gestalten, dass ich nicht ganz so fertig bin, wenn ich abends dann nochmal so richtig hochfahren muss. Also ich versuche es ein bisschen entspannter zu machen als sonst in meinem Alltag.
Mache ich auch so, damit man einfach spät abends, was auch überhaupt nicht meine Zeit ist eigentlich.
Meine auch nicht. Ich bin eigentlich um 10 im Bett.
Ja, ich auch nicht. Ich habe auch früher für die Schule um 22 Uhr, zuck, egal, ob ich was konnte oder nicht, habe aufgehört zu lernen, weil ich das nicht gut kann. Ja, da beginnen wir jetzt auch gerade erst. Aber man kommt dann doch immer rein. Und ich bin heute Morgen auch um 7.30 Uhr wach gewesen. Hab dann aber noch bis 10.30 Uhr im Bett rumgedöst.
Ah, sehr gut. Aber es wird ja auch ein bisschen wie so ein bisschen Jetlag. Mhm. So die ersten 3-4 Tage brauche ich, um reinzukommen. Und dann ist super. Und wenn man dann eigentlich so richtig drin ist, ist schon wieder vorbei und dann fährt man nach Hause und denkt sich, super, jetzt ist es 1 Uhr nachts und ich bin wach.
5 Tage später geht dann wieder Frühstücksfernsehen los und ich stehe um 3 Uhr auf. Es ist irgendwie, da habe ich irgendwas falsch gemacht in meinem Leben.
Dein Biorhythmus.
Ja. Ich kann total verstehen, dass du sagst, dass du deinen Hund mitgenommen hast, jetzt hier nach Köln, weil du bist ja in Berlin. Ich wohne in Köln. Wenn ich arbeite beim Frühstücksfernsehen, bin ich in Berlin. Und ich weiß, als die Kinder größer wurden und ich wieder so als Hauptmoderatorin, sogenannte Hauptmoderatorin, wieder richtig durchgestartet habe und dann alle 2 Wochen, beziehungsweise heute alle 3 Wochen, also mir fehlt dann auch jemand, ne, zum Schmusen und so. Und da habe ich wirklich überlegt, ob ich mir jetzt doch zum allerersten Mal in meinem Leben einen kleinen Hund, den ich mit in den Zug oder ins Flugzeug nehmen kann, zulege. Habe ich aber dann doch nicht gemacht, weil ich Respekt vor der Aufgabe habe. Aber
super viel Arbeit. Ja. Aber irgendwie wächst man auch damit. Und der ist halt super entspannt und ich kann ihn auch mitnehmen. Und das gibt mir so ein bisschen Zuhausegefühl. Das
kann ich
ist
verstehen.
Schon schön.
Bist du mit Hunden groß geworden?
Gar nicht. Also wirklich null.
Also du hast es auch jetzt einfach gemacht, um deine kleine Familie zu vervollständigen.
Er ist meine Familie tatsächlich. Also egal, wo er ist, das gibt mir immer ein gutes Gefühl tatsächlich. Ich mache das in Berlin dann immer im Wald morgens eine Stunde und versuche wirklich so bei mir zu sein, zu atmen, mich auch oft auf den Hund zu konzentrieren, mit dem auch dann immer zwischendurch ein bisschen mehr zu laufen und wieder Stöckchen zu werfen und wirklich das zu genießen.
Jochen Schorf hat mir gestern erzählt, dass er... Also Waldbaden ist ja so ein Begriff, der irgendwann auftauchte und dann ist jetzt der Waldspaziergang, ist halt Waldbaden. Mhm. Und er sagte, ein Freund von ihm macht eine Ausbildung zum Waldbademeister. Ist das nicht absurd?
Geil.
Ja, eigentlich schon, oder?
Ja,
aber was lernt man dann da?
Das frage ich mich. Ja, naja, gut, du musst ja auch Menschen retten, die dann da ins Wasser springen, ne? Also.
Aber im Wald?
Ja.
Die vielleicht in so einen Bach.
In so einem Bach, weißt
ja,
du?
Ja, ich glaube, das ist so gemeint,
ach
dass
so,
sie. Da,
ach so, jetzt
habe ich das. Bademeister.
Ach
also der
so,
dann erklärt
das hat gar
bei dem
mit Wasser zu tun.
Nee.
Sorry, jetzt habe ich es verstanden. Okay, Waldbaden im Sinne von wirklich sich in den Wald schmeißen und in den Wald.
So.
Okay, gut, jetzt habe ich es
genau.
verstanden.
Genau, wahrscheinlich wird er die Pilze, die Bäume und alles erklären können.
Ja.
Ist ja eigentlich was Schönes. Auf jeden Fall, da musste ich auch schon relativ alt werden. Ich bin ja wirklich eine Großstadtpflanze.
Ja.
Gibt es einem ja enorm viel, wenn man mal in den Wald geht oder einfach nur einen Spaziergang in der Natur macht, wo man mal ein paar Bäume sieht.
Total, die Natur ist so ein Energiegeber. Also mir hilft das auch immer. Also ich brauche das auch richtig.
Wie finden deine Eltern deinen Job?
Mein Job? Wie sind meine... Ich glaube, die finden das ganz witzig. Also die waren von Tag 1 immer die größten Fans und aber auch größte Kritiker. Also meine Mama auch vor allem, die hat immer am Anfang, jetzt nicht mehr, aber anfangs hat die immer nach jeder Sendung angerufen, nee, jetzt hast du das aber so gemacht, jetzt hast du das so gesagt, die Haare waren so, das Outfit war so, weiß ich nicht, will ich nächstes Mal anders machen. Also es war schon auch immer mit Kritik, aber auch gut.
Ja.
Sie kennt einen ja am besten, ne? Nee, die sind ganz stolz. Die ganz stolze Mäuse sind das, ganz süß.
Ich würde gerne ein bisschen was aus deiner Kindheit erfahren, weil ich das wirklich doch einfach sehr, sehr spannend, gerade in der Zeit im Moment finde, wie du groß geworden bist. Du bist ja in Deutschland geboren, aber deine Eltern sind ein paar Jahre vorher erst, Mitte der 80er, aus dem Iran nach Deutschland gekommen.
Genau.
Migranten gewesen.
Genau, das war ja 86. Mhm. Da war meine Schwester 3 Jahre alt. Und da sind die nach Deutschland gekommen und glaube ich sogar, dass die erst in Berlin waren. Und dann wurde das damals irgendwie so einfach zugewiesen, wo man dann da hinkommt. Und das war dann in der Nähe von München und Dachau. Da bin ich auch geboren und aufgewachsen. Und ich weiß natürlich aus Erzählungen von meinen Eltern, wie es damals war, hier anzukommen. Und es ist halt nicht so einfach gewesen. Aber gut, die waren halt beide Mitte 20 mit einer kleinen Tochter und mussten erstmal gucken, wie sie hier klarkommen, so, ne? Keine Familie. Also das war schwierig, ne? Aber es gab damals auch zu der Zeit Leute, die geholfen haben, Leute, die mit denen Behördengänge gemacht haben und so. Das war auch da.
Die das so als ihre Aufgaben gesehen haben. Ja,
die das so als ihre Aufgabe gesehen haben. Und das finde ich total schön. Meine Eltern haben das dann auch irgendwann gemacht, als sie dann selbst so weit waren, dass sie gesagt haben, okay, da kommen jetzt quasi neue Geflüchtete, die irgendwie Hilfe brauchen und die erstmal irgendwie hier ankommen wollen, ne? Denen die Hand zu reichen und denen zu zeigen, wo man selber schon überall durch ist. Mhm. Und ja, und ich muss sagen, es ist, war eine behütete Kindheit eigentlich. Also es war halt auch so ein bisschen Vorstadt und war mit Eltern, die hart gearbeitet haben, um meiner Schwester und mir einfach ein schönes, entspanntes Leben zu bieten.
Ganz kurz, ich glaube, ich denke die ganze Zeit, es ist Gewitter, aber ich glaube, dein Hund will rein. Wollen wir den reinlassen?
Ja, lass
den mal
rein.
Wir lassen ihn rein. Falls man ein Geschmatze hört, kommt der Hund jetzt rein.
Hallo.
Und darf hier mitspielen.
Ja.
Ja, siehst du, da bist du.
Ja, guten Tag.
Hallo, du kleiner Mann, der ist wirklich sehr süß. Was war der Anlass für deine so jungen Eltern, diesen mutigen Schritt zu gehen und wie sind sie nach Deutschland gekommen? Also mit welcher Methode?
Also es war ja die Revolution 79. Der Bruder von meinem Papa, also mein Onkel, der ist ein paar Jahre vorher, direkt nach der Revolution, geflüchtet. Also er musste flüchten, weil er war vorher politischer Gefangener, schon zur Schah-Zeit. Mhm. Und war dann zur Islamischen Republikzeit nochmal im Gefängnis. Und ist dann irgendwann aufgrund von Drohungen und etc. geflüchtet. Ist dann nach Amerika und hat dann quasi meinen Vater und meine Mutter auch dazu überzeugt, aus dem Iran zu gehen, weil das für sie auch nicht einfach war. Meine Mutter war schwanger damals, hat gemerkt, das ist einfach, vor allem wenn du ein Leben lang frei gelebt hast, sage ich jetzt mal, auch unter einer Monarchie, die nicht das Beste herausgebracht hat und vor allem auch ein sehr, sehr schwierig war, auch für meine Eltern. Aber dann in einem Regime groß zu werden, in dem plötzlich alles verboten wird und du dein Leben verändern musst und als Frau auch nicht mehr so leben kannst, wie du es vorher gewohnt warst, war einfach sehr schwierig. Und aufgrund dessen, dass meine Eltern eben dann auch meine Schwester hatten und der Bruder dann auch weg war, haben sie gesagt, okay, dann machen wir das auch. Haben alles, was sie hatten, quasi verkauft und sind dann Landwege in die Türkei und sind dann von der Türkei, sind dann da ein, zwei Monate lang geblieben und sind dann nach Deutschland. Mhm. Und Amerika haben wir dann irgendwann, das war ja eigentlich der Plan.
Ja.
Ja, die Green Card kam auch irgendwann. Da war ich aber auch schon älter und habe gesagt, ja geil, dann machen wir Amerika, finde ich super, ne? Aber da hatten sich meine Eltern hier auch schon alles aufgebaut und so. Und das war dann schwierig, dann zu sagen, komm jetzt nochmal von neu.
Ja.
Das haben sie dann nicht gemacht. Ist auch okay, also ist in Ordnung. Ich blieb es hier jetzt momentan nicht so. Ich finde es gerade schwierig, wie es sich hier politisch entwickelt, sage ich ehrlich. Ich finde es ganz, ganz schwierig. Und es ist auch beängstigend, ehrlich gesagt. Aber mal schauen.
Ja, ich finde es so schön, dass du gesagt hast, deinen Eltern wurde damals geholfen. Ich finde, es kommt nämlich heutzutage viel zu kurz, wie viele Menschen sich wirklich sehr, sehr engagieren, gerade in der Zeit im Moment.
Total.
Ja. Den Menschen, die hier kommen, es leichter zu machen, auch trotzdem Dinge kritisch sehen, die man vielleicht wirklich besser organisieren muss, damit Integration besser funktioniert, die sich ganz doll engagieren. Aber es gibt so viele Hilfsbereite und das kommt einfach völlig zu kurz in der Berichterstattung.
Ja, aber das ist ja genau das Problem. Die Integration und die Leute einfach hier wirklich an die Hand zu nehmen und denen zu zeigen, wie das Leben hier funktioniert, beziehungsweise sie auch so zu lassen, wie sie sind und nicht sie versuchen, in irgendwas reinzupressen, beziehungsweise Lösungen zu finden, wäre einfach mal wirklich angebracht, anstatt einfach nur zu hetzen.
Es ist in den letzten zig Jahren, 20 wahrscheinlich, noch länger, völlig vernachlässigt worden, Strukturen zu finden, um diese Integration auch zu ermöglichen und einzufordern und aber auch den Menschen diese Chance zu geben. Es ist ja irgendwie gut. Lass uns da gar nicht so tief in die Tiefe gehen, weil es einfach, würde ich sagen, es ist jetzt gerade nicht unsere Aufgabe. Wir sind beides engagierte Menschen. Ich weiß, dass du dich für das Thema, gerade auch so Rassismus bei uns, aber auch Verständnis füreinander sehr, sehr stark äußerst. Aber ich finde halt, deine Lebensgeschichte, die sagt ganz viel aus. Und das würde ich gerne nochmal.
Sehr gerne.
Wir haben schon öfter mal drüber gesprochen, Melissa.
Voll.
Und ich liebe das, wenn du von deinen Eltern erzählst.
Das sind die süßesten Menschen.
Ich möchte sie kennenlernen. Ich muss sie kennenlernen.
Ganz niedlich.
Du bist in den Kindergarten gekommen und hast dann, so habe ich es irgendwann mal von dir gehört, im Grunde genommen besser Deutsch gesprochen als Persisch, aber mit deinen Eltern Persisch gesprochen.
Ja, meine Mutter hat sich immer die Ohren zugehalten, wenn ich nach Hause gekommen bin und Deutsch gesprochen habe.
Ja?
Ja, weil sie gesagt hat, Deutsch sprichst du im Kindergarten, sprichst du in der Schule. Ich will nicht, dass du die Sprache verlernst. Ne? Das passiert ja dann auch oft. Ich bin dann noch irgendwann tatsächlich noch zur iranischen Schule gegangen, immer samstags. Da war ich so gut, dass ich sogar eine Klasse übersprungen habe.
Wow.
Ja, wäre ich meinem Deutschen so gut gewesen.
Also ich wollte gerade sagen, du musst wirklich ein großes Sprachentalent sein, weil wenn man so schnell Deutsch lernt, das weiß man ja, manche haben da größere Schwierigkeiten. Ich weiß aber auch, dass manche Kinder dann irgendwann eine Sprache, weil das Gehirn überfordert ist, eine Sprache außen vor lassen. War das bei dir auch so?
Nee, also ich spreche beides noch sehr gut.
Ja.
Ja, ich kann es auch ein bisschen noch schreiben und lesen. Es geht noch.
Ich will noch ein Sachen nachschieben, weil wir gerade eben über deine Eltern gesprochen haben und wie das in Iran damals war, vor der Revolution, da war ja, also ich weiß nicht viel, aber ich weiß, dass es damals ein ganz kulturell super interessantes Land war und modisch und die Frauen sind da super
gestylt. Ist es auch immer noch? Ja. Ist es auch immer noch? Es ist einfach nur restriktiert. Ich war ja noch da, also ich war 3 oder 4 Mal im Iran und ich habe es jedes Mal geliebt. Also das Essen, die Leute, die Natur, die Musik, die Poesie, das ist alles, die Sprache, es ist alles so, so wunderschön. Mhm. Es ist einfach so ein wunderschönes Land und es war es damals und es ist heute auch noch. Es ist halt einfach politisch gesehen sehr schwierig. Es war es auch damals, das darf man auch immer nicht vergessen. Man versucht das immer so zu glorifizieren zur Schahzeit.
Kleine Zwischengeschichte, mein Vater war eigentlich Ingenieur und hat dann eine Firma, so eine Technikfirma geleitet in Berlin, die haben so Leiterplatten hergestellt und der war der Geschäftsführer und als kleines Mädchen, ich weiß das noch, wir durften immer mal so in die Firma mit und uns ein paar Sachen angucken, da gab es dann ein Labor und alle möglichen Bereiche und der hat zu mir immer damals gesagt, das waren die 80er, die Perser sind die besten Mitarbeiter, super zuverlässig, schlaue Menschen, gut gebildet und so, waren so, ne, für ihn, hat er oftmals erzählt, Perser, also die Iraner, waren damals für ihn immer die besten Mitarbeiter.
Süß. Ich finde das immer ganz toll. Das ist so, ich liebe es auch, dass ich diese Kultur von meinen Eltern einfach so wahnsinnig toll mitbekommen habe. Also auch wenn wir hier waren, auch wenn man sich natürlich versucht anzupassen irgendwie, um nicht anzuecken, war trotzdem, wurde zu Hause Farsi gesprochen. Meine Mama hat immer persisch gekocht, es gab immer persische Musik. Wir hatten auch viele iranische Freunde. Das alles, ich bin trotzdem sehr, sehr iranisch groß geworden.
Nochmal zurück in deine Kindheit. Wie lief so ein Tag ab? Du kamst von der Schule und das Wochenende. Was war so etwas anders als bei anderen Kindern?
Also A, haben meine Eltern erstmal beide gearbeitet, Vollzeit. Das heißt, ich bin nach der Schule erstmal immer in den Hort. Und dann wurde ich als letztes abgeholt, irgendwann um 16.30 Uhr. Aber es war nicht schlimm.
Was haben deine Eltern gemacht, beruflich?
Mein Papa war jahrelang in einer Papierfabrik, Papier hergestellt. Und meine Mama war Verkäuferin. Mhm. Aber meine Eltern sind jetzt beide in Rente. Genau, ich bin dann irgendwann nach Hause, meine Mama hat mich immer irgendwo abgeholt. Und da muss man mal gucken, mein Papa hat immer Nachtschicht gearbeitet, hat immer so in Schichten gearbeitet. Mama hat dann noch geschlafen, wenn ich nach Hause gekommen bin zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es jetzt so anders war als bei deutschen Eltern. Ich glaube, es gibt so Dinge, die vielleicht anders sind. Das kennt, glaube ich, jedes Kind, das nicht deutsche Eltern hat, ist, dass die halt einfach Schwierigkeiten haben, wahrscheinlich dir bei den Hausaufgaben zu helfen. Mhm. Das funktioniert halt nicht so. Aber ansonsten, glaube ich, ist es jetzt alles gar nicht so viel anders gewesen. Man ich weiß auch nicht. Also so viel anders ist es eigentlich nicht.
Dein Pausenbrot war leckerer, wurde mir zugetragen.
War mein Pausenbrot leckerer. Ja, das stimmt. Also das war halt früher einfach so, es waren so, die Deutschen hatten halt dann immer schon so diese perfekten Tupperboxen und so. Meine Mama war halt einfach eine, die ist mit uns zusammen raus, weil sie halt uns dann bei der Schule abgelassen hat und dann selber auch zur Arbeit ist. Und entweder gab es irgendwas, was eingekauft wurde oder irgendwas, was schnell reingemacht wurde. Tupperbox, Alufolie hier, fertig, tschüss. So, ne?
Ja. Ja. Persisches Essen ist auf jeden Fall was ganz Leckeres.
Das ist das beste Essen der Welt.
Es
gibt hier in Köln auch bessere Restaurants als in Berlin, ist mir aufgefallen. Ja, in Berlin haben wir nicht so tolle.
Oh, ich wohne seit über 20 Jahren hier und ich finde, das ist eine Sache, die in Köln wirklich miserabel ist. Ich kenne 2 gute Italiener und 3 gute sonst Restaurants.
Allgemein gebe ich dir zu 100% recht. Berlin ist kulinarisch auf höchstem Level. 10 von 10 aus, also wirklich alle deutschen Städte. Aber es geht wirklich um persische Restaurants.
Ist ja witzig.
Finde ich jetzt irgendwie nicht so. Aber vielleicht auch einfach, weil meine Mama halt einfach am besten kocht. Und ich selbst.
Und wenn es bei euch so Familien und Feste gab und Freunde dann da waren, wie war das dann?
Das war immer ganz toll und ich habe das sehr, sehr geliebt und es ist ein großer Teil meiner Kindheit. Ist einfach so Freunde, Familie, immer zusammen. Irgendwann wird immer gesungen, getanzt, Geschichten werden erzählt. Das ist immer alles sehr, sehr lebhaft gewesen. Das ist halt das, was vielleicht auch der große Unterschied ist, glaube ich, jetzt zu den deutschen Familien. Wir sind halt sehr lebhaft, sehr laut, sehr, ich will nicht sagen, dass Deutsche nicht herzlich sind, aber bisschen trockener, sage ich jetzt mal. Ne? Sehr herzlich. Es wird immer gesungen, es wird immer getanzt, es ist immer Entertainment. Ja. Es ist immer Entertainment, wenn Familien zusammenkommen, es wird viel gekocht, wäre zum Beispiel auch ein Unding, wenn ich jetzt dich zum Beispiel zu mir nach Hause einlade und ich habe nur ein Gericht gekocht.
Ist ja witzig.
Das wäre, also das ist unhöflich. Da müssen schon mindestens 5, 6 verschiedene Gerichte auf dem Tisch sein. So, ne? Also es ist immer alles laut und viel und aber ich liebe das. Und das fehlt mir ehrlich gesagt jetzt so als Erwachsene selbst ein bisschen. Das hat das, was in der Kindheit so schön war, was man jetzt so in seinem normalen Alltag irgendwie gar nicht mehr so richtig macht.
Mhm. Wenn man es irgendwie nicht mehr so hinkriegt.
Ich frage mich auch, wie unsere Eltern das hinbekommen haben damals.
Vor allem wie mutig. Also weil, mein Gott, die Eltern damals waren oftmals einfach bei allem noch jünger als wir.
Ja, total.
Du warst ja dann, wie alt warst du, ein Teenager schon, als du zum allerersten Mal im Iran warst?
Mhm. Ich war 13, 14.
War das ein Kulturschock?
Das war, ja. Also ich kam da an am Flughafen und dann kam da wirklich so die ganze Familie auch.
Die du gar nicht kanntest.
Die ja gar nicht kannte. Da kommen so Tanten und Cousinen und Cousins und Onkel und alle heulen und freuen sich und denk so, und ich so deutsch einfach wirklich so richtig, hallo, guten Tag. Nein, nicht
Hand,
ganz so.
Handgegeben.
Handgegeben, hallo. Nein, nicht ganz so schlimm. Aber es war schon erstmal so überfordernd, weil ich dachte, okay, krass. Guck mal, wir haben ja richtig viel Familie. In Deutschland hatten wir das ja alles nicht so, ne? Aber es war total schön. Ich bin erstmal krank geworden. Das war das Erste, was mir passiert ist. Das erste Mal in Teheran. Erstmal irgendwas nicht vertragen. Und ich war erstmal wirklich 10 Tage im Krankenhaus.
Oh weia.
Ganz schlimm. Das heißt, alle mussten mich im Krankenhaus besuchen und mir Hallo sagen. Es war super nervig. Aber da habe ich gemerkt, doch, das bin ich schon auch total, ne? Also, das hat man vorher zwar auch gespürt, aber wenn du dann wirklich da bist, siehst du halt auch deine ganze Familie und merkst, ach guck, die sehen alle aus wie ich.
Und deine Eltern konnten ja auch so lange nicht zurückreisen, weil Visum und so weiter, das war ja dann alles schwierig. Aber genau. Nach, als du so alt warst, konntet ihr dann zum allerersten Mal, wenn ich mich da reinversetze in deine Eltern, die mit Mitte 20 ihre Freunde, ihre Geschwister, ihre Eltern verlassen haben und dann kommst du 10, 12 Jahre später wieder dahin. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie doll man anfängt zu
deine
heulen.
Brüder, ja? Deine Brüder, deine Geschwister.
Und hatten deine Eltern so das Gefühl, oh, doch wieder zurückgehen?
Nee. Also das ist, ich spreche ja auch heute noch mit denen darüber, weil sie jetzt auch in Rente sind und so. Das ist für die nicht. Das ist einfach, hier ist deren Zuhause.
Die sind jetzt wahrscheinlich total deutsch für die anderen,
für
oder?
Die anderen, ja.
Für die Persen?
Ach, total. Also es ist halt, die fühlen sich hier einfach wohler. Inzwischen, die leben halt hier länger, als die dort gelebt haben. Ne? Mhm.
Durftest du als Teenager-Mädchen, ich weiß ja nicht, wann du deinen ersten Freund hattest, aber durftest du den mit nach Hause bringen?
Das ist jetzt total witzig, weil ich war einfach sehr vorbildlich. Ich hatte meinen allerersten Freund mit 18.
Okay.
Und den habe ich auch mit nach Hause gebracht. Und mit dem war ich dann auch, zu meiner allerersten lange Beziehung, mit dem war ich dann 3 Jahre zusammen. Alles vorher nicht. Alles vorher nicht. Aber ich hatte vorher keine richtige Beziehung. Das war so keine Ahnung, Schwärmerei in der 4. Klasse oder so. Das bringst du ja nicht nach Hause. Also wobei, doch, bei deutschen Kindern wahrscheinlich schon, gab es das schon auch wahrscheinlich, dass man so.
Also ja, ich durfte auch bei anderen Jungs spielen.
Ja.
Ich weiß, ich hatte einen Freund im Kindergarten, der dann auch in der Grundschule mein Klassenkamerad war, Dirk. Ich sag jetzt nicht den Nachnamen. Und der wohnte im Nachbarhaus. Ich war in so einer richtigen Siedlung gewohnt, so 3 Stockwerke. Yeah. Jedes Gebäude sah gleich aus. Die Paul-Herz-Siedlung in Berlin-Charlottenburg-Nord. Ich weiß, Jahre später, wenn dann so Freunde, die aus Westdeutschland kamen, für uns Berliner war das ja immer Westdeutschland, die dachten wirklich so Ghetto. Es war aber überhaupt nicht. Es war eine ganz nette Wohngegend, ja. Yeah. Und alle hatten halt eine 3-Zimmer-Wohnung oder 2-Zimmer-Wohnung. Und genau, in den ganzen Häusern waren natürlich deine Freunde verteilt, weil die waren auch alle in deiner Grundschule.
Voll schön.
Voll schön,
ja,
genau.
Da klingelt man auch einfach mal.
Genau, du hast ja einfach nur geklingelt.
Kann die Marlene raus?
Kommst du runter? Meine Schwester hatte eine Schulfreundin, die stand einmal unten und sagte den schönen Satz, wenn du aus der Schule kommst, frag mal, ob du runterkommen dürfst.
Geil, ja. Wie schön.
Ja, voll gut, ne?
Ja.
Auf jeden Fall bist du halt einfach klingeln gegangen und bist nach Hause gekommen, wenn es dunkel wird. So war es halt damals. Und wenn ich bei Dirk zum Spielen war, dann musste ich immer meine Jeanshose ausziehen, weil bei dem durfte man sich nicht mit der normalen Hose aufs Bett setzen. Das heißt, man sah da immer in Unterhose. Das wollten die Eltern so komisch aus heutiger Sicht, oder?
Ganz creepy, Marlene.
Ja, war es aber nicht. Es war, naja.
Da würde ich jetzt nochmal nachhaken, ehrlich gesagt.
Es gibt so Fotos, da haben wir mit Edding unsere ganzen Gesichter und alles voll gekrickelt. Also das war so das Dramatischste, was passiert ist.
Schwierig. Witzig. Ja, wo waren wir gerade stehen
geblieben? Bei dem Freund, den du nach Hause gebracht hast.
Bei dem Freund, den du nach Hause gebracht hast. Ja, das war der erste.
Wie hat dein Vater reagiert? Oder deine Eltern?
Gut, ehrlich gesagt. ich bin da relativ offen groß geworden. Also meine Eltern waren da schon immer sehr, bin ich natürlich auch die Zweitgeborene, hab's immer ein bisschen einfacher.
Oh ja, ich auch übrigens. Ja.
Ist so, die Ältere musste erstmal durch. Meine große Schwester, die musste erstmal alle Türen aufmachen und die waren dann halt schon offen und dann bin ich einfach durchgegangen.
Genau, so war es bei meiner Schwester und mir auch. Wie viele Jahre älter ist sie?
6 Jahre
älter. Okay, meine ist 4, 4,5. Mhm. Die hat alles durchgekämpft und wir sind durch die Tür durchgegangen. Wir sind einfach durchgegangen.
Ja.
Was hast du für ein Verhältnis heute zu deiner Schwester?
War der allerbeste Freund. Also wir telefonieren tatsächlich jeden Tag. Wir waren jetzt auch zusammen im Urlaub. Die hat jetzt 2 erwachsene Kinder. Also ihr Sohn ist 19 und die Tochter ist 16. Also und das ist total schön, weil ich jetzt mit denen so auch so coole Sachen machen kann und so. Und die coole Tante aus Berlin sein kann. Liebe ich.
Ja, finde ich auch total schön. Ich bin auch erst Tante geworden. Also meine Schwester hat drei Monate vor mir ein Kind bekommen. Unsere beiden großen Söhne sind praktisch fast gleich alt.
Ach, wie toll.
Und deswegen war ich erst Tante. Und ich weiß, dieses Gefühl, was dich, also diese Liebe, die dich überschwemmt, wenn deine Schwester oder dein Bruder ein Kind bekommt.
Das ist so komisch,
ist
oder?
Ganz
weil das sind nicht deine eigenen Kinder, aber du liebst die einfach so, als wären die deine eigenen Kinder.
Genau.
Und irgendwie hast du aber trotzdem nicht die richtige Verantwortung. Du kannst sie trotzdem abgeben irgendwann. Ich war halt sehr jung, als meine Schwester das erste Kind bekommen hat. Ich war 15.
Ah, okay.
Und da hatte ich das irgendwie noch nicht so richtig gecheckt. Da war ich noch so, ich weiß noch, wie die im Krankenhaus war und das Kind bekommen hat und ich bin damals mit meiner besten Freundin dann so rein und dann so, hey, cool, das Kind bekommen, supi, alles super, toll, ja dann ciao, also das war.
Ja, ja, klar, gut, in dem Alter ist
in dem Alter hast du halt einfach noch nichts gerafft, so. Und dann habe ich auch das erste Mal auch so richtig auf meinen Neffen aufgepasst, habe ihn erstmal alleine, bin ich raus, ist die Tür zugefallen, dann war der eingesperrt, dann musste ich über ein offenes Fenster rein in die Wohnung, also wirklich, es war eine reinste Katastrophe.
Ja. Verantwortung für Kinder zu übernehmen ist eine große Sache. Und wenn du Teenager bist, dann ist das zu viel. Ich meine, manche kriegen in dem Alter schon Kinder. Das muss man sich auch mal überlegen. Ist Wahnsinn, ne?
Kann ich mir immer noch nicht vorstellen. Nee.
Was ist so ein typisches Gespräch, wenn du jetzt mal wieder deine Eltern besuchst? Was wollen deine Eltern wissen, wenn du zu Besuch bist?
Das ist immer so schwierig, weil wir telefonieren halt einfach auch jeden Tag.
Ja.
Das heißt, die wissen eh schon immer alles. Das heißt, das ist aber auch ehrlich gesagt das Schöne. Also wenn ich bei meinen Eltern bin, beziehungsweise allgemein, wenn ich in München bin, auch oft zum Arbeiten, dann schlafe ich meistens bei meinen Eltern.
Mhm.
Und das ist immer so, als wäre ich nie weg gewesen. Es ist einfach direkt wieder der normale Alltag. Meine Mama fragt mich dann immer schon eine Woche vorher, das ist neu, dass sie dann schon fragt, was ich essen will. Damit sie schon immer alles vorbereiten kann.
Das hat meine Mutter auch immer
ganz
gemacht.
Ganz süß, finde ich.
Welches sind die Gerichte, die sie dann kocht? Traditionell?
Traditionell, also ist mein allerliebstes Gericht, das ist Sedesh Polobamoch. Das ist so Reis mit Safran und Berberitzen in so einem Safranhähnchen. Sehr, sehr lecker. Im Winter macht sie mir, da gibt's so einen persischen Eintopf. Sehr gut. Also es gibt so Dinge, die weiß sie, die macht sie dann, wenn ich da bin. Meine Mama macht sehr gut Fisch.
Ich liebe das im Persischen. Berberitzen habe ich einmal gekocht. Mhm. Also ich mag das wirklich sehr gerne, sage ich dir nicht, weil ich jetzt dir schmeicheln möchte. Mhm. Sondern bei uns gab es zum Beispiel in Berlin ein afghanisches Restaurant, wo wir auch, meine Schwester
auch
und ich total gerne, genau, ähnlich, hingegangen sind. Und ich liebe die Kombination mit Reis, Safran und Hähnchen und dann so mit einer Joghurtsoße, die oft
auch total lecker. Und wir sind oft auch so süß und sauer. Es ist oft so süß und sauer mit noch Joghurt dazu und so. Ich finde, das ist sehr, sehr lecker.
Wer von deinen Eltern spricht besser Deutsch?
Gute Frage. Mein Vater tut immer so, als könnte er. Aber mein Papa ist ja auch der Allerlustigste. Der mixt ja auch, weil die sind ja in der Nähe von München. Und der spricht auch Bayerisch. Aber halt eigentlich nicht. So. Das ist halt einfach so gebrochenes Deutsch mit bayerischem Akzent.
Oh.
Ganz weird, aber es ist auch lustig, ehrlich gesagt. Ich glaube, die sind beide auf so einem ähnlichen Level.
Ja.
Also sie haben es nie perfektioniert, aber irgendwann bleibt man auch stehen. Irgendwann hat man alles gelernt und dann bleibt man da. Mein Papa siezt auch manchmal mich nochmal.
Sag mal ein Beispiel, wie er mit dir spricht.
Er siezt mich einfach manchmal aus Versehen. Aus Versehen.
Oh,
das passiert einfach, ja. Es ist ganz niedlich. Es ist einfach, ich glaube, für Außenstehende, das klingt einfach sehr lustig.
Du bist natürlich jetzt erwachsen und erfolgreich und selbstbewusst und hast irgendwie so dein Leben ganz toll schon in die Hand genommen. Aber als Kind und als Teenager will man ja eigentlich so sein wie alle. Da war schon mein Vorname, hat mich schon genervt, weil niemand in der Schule hieß wie ich, Marlene, ja. Und das fand ich dann manchmal, ich hätte auch gerne Anja oder Sabine oder so einen normalen Namen gehabt. Marlene? Ja, heutzutage finde ich den schön, aber.
Super schöner Name.
Ja, aber als Kind, weiß ich, möchte man ja irgendwie sein. Gab es auch Zeiten, wo du so dachtest, ach, meine Eltern nerven?
Total. Also, was heißt meine Eltern nerven? Aber es war halt natürlich, als Kind willst du ja angepasst sein, ne? Und wenn du da in der Klasse sitzt mit Isabel und Sabrina und Christina und Daniel und die Eltern kommen alle zum Elternsprechtag und das ist immer alles geregelt und alles ist so. Es ist halt unangenehm als Kind, nicht dazugehören zu können so richtig oder halt anders zu sein, sage ich jetzt mal. Was total schade ist, weil ich würde jetzt meinem jüngeren Ich sagen, ach, sei froh, dass du das noch zusätzlich hast, so, ne, und sei froh, guck mal, was für eine schöne Kultur deine Eltern dir mitgeben, was für eine tolle Sprache sie dir mitgeben, was sie dir alles noch weiteres beibringen, das ist doch ein totales Add-on, so, ne, das hast du als Kind halt irgendwie noch nicht so richtig gecheckt und es war schwierig, aber irgendwann hat sich das dann auch gelegt, also das.
Wie alt warst du ungefähr, wann passiert sowas?
So Anfang Pubertät, glaube ich.
Würde ich auch sagen, ne? Also ich würde so sagen, wo bei mir in meinem Alter, wo ich so ein bisschen begriffen habe, was es für ein Wert ist, dass es den Eltern auch gut geht, dass man so ein bisschen wirklich, das war so mit 15, da habe ich so langsam angefangen, auch ein bisschen so die Rolle meiner Eltern zu reflektieren.
Warst du ein freches Kind?
Ich glaube schon. Ich war auf jeden Fall so, ich habe so mein Ding gemacht. Ich habe gar nicht groß gefragt. Ich bin auch immer zu spät. Meine Schwester war immer pünktlich zu Hause. Ich war immer ein bisschen zu spät und insofern, ja, war ich wohl ein freches Kind.
Also aufmüpfig. Aufmüpfige Teenager.
Aufmüpfig? Wobei, bei meiner Schwester und mein Vater, da sind richtig die Fetzen geflogen. Also da die Pantoffeln. Einmal hat meine Schwester ihre die Hausschuhe durchs Wohnzimmer gegen meinen Vater gepfeffert, ist hinter ihm auf ein Bild, eine Art Gemälde, hinter Glas, die Glasscheibe ist kaputt gegangen. Die beiden haben sich richtig, also gekloppt haben sie sich nicht, aber das, was kurz davor passiert, das war bei den beiden. Das war bei mir nicht. Also ich war jetzt, ich hab gar nicht groß gefragt.
Ja, hast du aber gemacht.
Ich habe aber gemacht, ja.
Ja, das ist gut.
Ja.
Ja, ähnlich bei mir. Also es war schon ein bisschen aufmüpfig. Ich glaube, es hat jeder Teenager so eine super nervige Zeit, wo man wirklich einfach gar nicht auf die Eltern hören möchte und einfach nur sein eigenes Ding machen will. Die gab es auch die Zeit.
Hast du viel Party gemacht, wie man jetzt heute sagen würde? Also trinken, was auch immer konsumieren. Warst du da schwer unterwegs?
Ja, also ich heutzutage bin ich um 22 Uhr im Bett. Aber ja, also ich war schon auch eine kleine Partymaus. Also ich habe das auch alles, ich gehe auch jetzt noch gerne ab und zu mal Party machen. Also ich bin schon so jemand, der das Leben auch genießt. Ich bin auch immer gerne tanzen gegangen, also.
Das bin ich auch total viel.
Ja. Und ich würde es auch immer machen. Also ich würde es auch mir niemals nehmen lassen, auch mit 50. Ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, ja, aber jetzt bist du 35, jetzt kannst du ja nicht mehr Party machen, wo ich mir denke. Und ich gehe mit 55 vielleicht auch noch Party machen, wenn ich das möchte.
Allerdings, ich bin im Alter, wo ich auch gerne mal zu 60. Geburtstagen eingeladen werde. Das ist jetzt, das gehört irgendwie so zu meinem Leben jetzt dazu, ja. Aber ich finde das so schön, wenn einer nochmal eine Party macht, wo auch getanzt wird.
Oder?
In Clubs zu gehen, ist schon eine spezielle Sache.
Ist eine spezielle Sache. Muss ich auch mit 35 sagen, das ist schwierig.
Ja, ist schwierig. Also so vor 10 Jahren ist es noch passiert. Heutzutage, ich müsste jetzt erstmal gucken, welcher Club lässt dich überhaupt noch rein. Ja?
Jetzt fängt wieder an, weißt du? Früher ist man mit 16, 17 wollte man in die Clubs und kam nicht rein. Jetzt fängt es wieder an, dass man sich denkt, wollen die einen überhaupt da drin? Weiß ich nicht.
So ist es. Ich habe irgendwie ein bisschen später angefangen. Ich bin erst mit 17, 18 so richtig mal auch rausgegangen, obwohl in Berlin natürlich die Clubszene auch damals, dann fiel die Mauer, dann war das wirklich das Allergeilste.
Warst du so eine 90er-Jahre-Techno-Maus?
Haus. Techno war gar nicht so, das war dann schon, da habe ich dann glaube ich schon gearbeitet als Techno so richtig. Mhm. Also ich habe
Love Parade.
Ich war auf der ersten Love Parade auf dem Kudamm noch. Geil. Unterwegs und sah auch echt abgefahren aus. Das war aber ja noch wirklich, das war ja noch so eine Demo, ja? So eine
total.
Demo der Toleranz und Liebe und
Ist es ja jetzt auch wieder so ein bisschen abge.
Aber in Berlin war das ja dann wirklich so, dass du hast die schärfsten Clubs gehabt, gerade so in Ostberlin, wo es gar keine richtige Adresse gab, sondern wo dir beschrieben wurde, da und da und dann musst du da klingeln und dann im dritten Stock und dann gab es halt irgendwie die abgefahrenen Clubs und ich habe wirklich wahnsinnig gerne durchgetanzt, aber ich habe jetzt nicht so, ich habe in meinem Umfeld viele gehabt, die viel konsumiert haben, irgendwie so alles ausprobiert. Ich war dann irgendwann sehr davon abgeturnt und
das ist halt das Schwierige in Berlin, ehrlich gesagt, finde ich. Also man kann auch die Nächte durchtanzen, wenn eine gute Musik läuft, ohne dass man sich in der Komatöse sauft oder was auch immer.
Das stimmt. Ich habe mich an eine Sache erinnert, als ich jetzt so über uns beide nachgedacht habe. Mhm. Wir haben uns wirklich kennengelernt. Also ich weiß, bei Popstars hattest du mitgemacht, weil du einfach Musikerin bist. Weiß ich gar nicht, ob es alle wissen. Ganz tolle Musikerin. Ich habe dich auch schon gehört und du hast eine wahnsinnig tolle Stimme.
Danke.
Und dann haben wir uns kennengelernt, als du nämlich das erste Mal die Promi Big Brother Late Night gemacht hast, lange bevor ich eingestiegen bin. Mhm. Und dann kamst du als Moderatorin mit Jochen Bendel ins Frühstücksfernsehen.
Ach ja. Genau. Ja.
Das muss irgendwie 13, 14 oder sowas gewesen sein.
Ja, das war, also ich hatte, da habe ich auch gerade erst angefangen zu moderieren und die allerersten Sendungen waren furchtbar, also wirklich.
Aber ich kann mich daran ganz doll erinnern, dass ich dich unheimlich toll fand. Also ich hatte so ein bisschen Girl Crush auf dich.
Ja. Ich habe ja 2013, glaube ich, war das, bin ich von München nach Berlin gezogen und war dann bei dem Free-TV-Sender Joyce. Der übrigens, das ist mir schon mal aufgefallen, Joyce, damals das Logo, sieht 1:1 aus wie das Join-Logo jetzt.
Ja, stimmt.
Das ist witzig, oder?
Haben sie einfach nur einen Buchstaben gewechselt.
Haben sie einfach geklaut. Abgeschrieben, aber nicht so gut. Naja, genau. Ich war ja dann 2 Jahre bei Joyce und da wurde ich so richtig reingeschmissen in die Moderation. Ich hatte ja vorher nicht so richtig viel moderiert, nur so ein bisschen. Und dann war das so zack, ab heute jeden Abend 17.30 Uhr Live-Moderation. Und es war die allerbeste Schule. War die allerbeste Schule, weil da ist alles passiert. Da sind Gäste ausgefallen, da ist die Technik ausgefallen, da hattest du mal Gäste, die einfach komplett Banane waren oder irgendwie. Also
wir hatten mal einen, der ist ohnmächtig geworden während des Gesprächs.
Ja,
einfach so hinter der Theke nach verschwunden.
Und du weißt jetzt, was du zu tun hast, wenn es so passieren sollte.
Einfach weiter moderieren, so tun, als wäre nichts passiert. Nein. Der hatte einfach nur einen Kreislaufkollaps im Frühstücksfernsehen, war das die Uhrzeit. Mhm.
3 Uhr morgens seid ihr da immer, ne?
Also 3 Uhr morgens stehen wir auf, 4 Uhr beginnt unsere Frühschicht.
Ja, das ist ja ganz okay.
Riesengroßer Unterschied.
Das ist ja aber mitten in der Nacht ist
ich
das.
Ich feilsche um 5 Minuten, wann ich aufstehe.
Verstehe
ne?
ich.
Ja, das ist so.
Es ist, also ich bin, wie gesagt, früh aufstehen, aber das ist eine eklige Uhrzeit. Das ist ja nicht mehr früh, das ist ja Summer Teddy
nachts.
Das ist wirklich nachts. Auf jeden Fall, genau, bin ich ja dann nach Berlin und dann nach einem Jahr oder noch nicht mal nach einem ganzen Jahr bei Joyce kam schon das Angebot von Promi Big Brother, ob ich das moderieren möchte, diese Late Night. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt, habe mir das angenommen und jetzt immer. Das ist schon die 10. Staffel.
Ja, ich gucke das wahnsinnig gerne, weil es ja dann auch sozusagen, ist ja so schön, dass es ein Live-Fernsehen gibt, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst abends. Ne? Also das meiste ist ja aufgezeichnet. Ich finde, das ist übrigens auch nochmal so ein richtig, ich möchte nochmal so ein Plädoyer in Richtung
Live-Fernsehen.
Fernsehen hat auch was für sich. Man kann ja nicht nur Serien gucken, weil wenn irgendwas gerade live passiert und du guckst es und bist dann kommst nach Hause, machst dir noch was zu essen, machst dich jetzt fürs Bettchen fertig und da sind noch Menschen, die sind wach, die erzählen einem was. Ich glaube, dass das unser Glück auf morgens ist. Mhm. Das ist nur praktisch nicht zum Einschlafen, sondern zum Wachwerden.
Total. Was kann ja alles passieren auch.
Und du bist so Teil der Family. Du gehörst irgendwie dazu. Da passiert was live und du kriegst es mit. Also das darf, muss es immer noch geben.
Macht dir das mehr Spaß, live zu moderieren als aufgezeichnet?
Ja.
Ja, ne?
Total. Mhm. Also das macht viel mehr Spaß. Ich habe in meinem Leben gar nicht viel aufgezeichnet, muss ich dir sagen. Es war fast alles live.
Ah, ja.
Das Krasseste, was ich so in letzter Zeit hatte, war diese 6 Stunden Krönung von King Charles aus London.
Mhm.
Einfach ein langer Riemen, du wusstest überhaupt nicht, was passiert, aber
war aufregend,
die schönsten,
oder?
Tollsten Erlebnisse,
ja, cool.
Das muss ich sagen, ja.
Glaube ich dir.
Und dann war ich irgendwann bei dir in der Radiosendung.
Stimmt.
Ja, da habe ich mich damals total drüber gefreut.
Das war wirklich, war auch eine coole Radiosendung, ehrlich gesagt. Ich habe das so 2 Jahre gemacht, anderthalb, 2 Jahre. Es hat Spaß gemacht. Das kam auch irgendwie, da war ich irgendwann so, dachte ich, ach komm mal, so eine eigene Radiosendung wäre doch geil.
Ja.
Einfach mal probiert und es hat geklappt.
Als du angefangen hast, diesen Weg einzuschlagen, wusstest du, da will ich hin, wo es hingeht?
Weiß ich immer noch nicht.
Ich auch nicht.
Nee, aber ist doch okay. Also ich bin kein Mensch, der so 5-Jahrespläne hat oder so. Mhm. Oder sagt, also klar, so kleine Ziele, so, ne, die man erreichen möchte auf jeden Fall. Aber go with the flow.
Go with the flow.
Irgendwas wird schon.
Genau. Also ich finde schon, dass es manchmal im Leben was sehr Kraftspendendes hat, wenn man sich etwas... Heutzutage würde man sagen, manifestiert.
Ja, das mache ich schon auch.
Ich auch. Schon lange jetzt nicht mehr, muss ich jetzt wieder machen.
Ja.
Aber
und ich glaube auch, dass ich das ganz oft unterbewusst gemacht habe.
Mhm.
Also wenn ich jetzt so höre, dass Leute so Anleitungen geben, wie man manifestiert richtig, denke ich so, ja, das habe ich damals vielleicht sogar als Teenager in manchen Situationen auch schon gemacht und genau das habe ich jetzt, was ich vielleicht damals schon manifestiert habe, ohne zu wissen, dass ich es gerade manifestiere.
Ja.
So, ne? Und ich glaube, dass viele das tun.
Und ich glaube, dass sie einfach sich was vornehmen, ja. Also ich weiß auch aus meiner Schulzeit, weil in Berlin begann Gymnasium mit der 7. Klasse erst und dann bis zur 13. Da habe ich schon mich charakterlich wirklich weiterentwickelt, ja. Ich weiß, dass ich so, hatte meinen Sport am Anfang und war so Mrs. Oberschlau, glaube ich, so ein bisschen. Und habe dann für mich irgendwann mit der Pubertät, mit dem etwas reifer werden so gedacht, okay, aber so willst du jetzt nicht sein, so willst du nicht rüberkommen. Irgendwann hatte ich mal so einen kleinen Spruch an meinem Schreibtisch dann, start being the girl you always wanted to be. Das hat mich inspiriert, dieser Satz. Ja?
Ja,
also einfach ein paar Sachen, die man an sich selber vielleicht nicht so cool findet, wenn man mal drüber nachdenkt, ablegen und etwas anderes hervorbringen. Schafft man nicht sein Leben lang. Ich habe auch jetzt immer mal, wo ich denke, ach komm, mach's anders oder denk, so willst du es eigentlich handhaben in deinem Leben. Ja?
Kriegst du Dinge fertig? Also, weil ich bin auch, ich bin manchmal so jemand, ich nehme mir dann Dinge vor und dann fange ich vielleicht auch damit an. Und dann fallen mir aber noch 3, 4 weitere Dinge ein, die ich gerne machen würde. Fangen die auch an. Und dann verliere ich mich manchmal. Und dann bleibt das auf der Strecke. Ich muss, glaube ich, gerade lernen, mal so Dinge zu Ende zu führen auch.
Total. Beginnt bei mir mit der Shampoo-Flasche. Ich habe ein Shampoo,
same,
was ich liebe. Und dann wird es ein wenig weg. Und dann fange ich an, ich kaufe schon mal, dann habe ich 2 Shampoo, anstatt das eine aufzubrauchen.
Ja, ich glaube, daran sollten wir arbeiten.
Es ist ein sehr philosophisches Thema, da sollten wir jetzt nochmal in die Tiefe gehen. Was
oder?
Nein, aber grundsätzlich ist es auch mein Problem. Ich krieg viel geschafft in meinem Leben, ja, als berufstätige Mutter. Meine Kinder sind groß, meine Mutter. Also gibt viele Themen, wo ich irgendwie funktionieren muss. Und manchmal kann ich sogar mir so ein bisschen wie auf die Schulter klopfen und sagen, also machst du schon, kriegst wirklich viel geregelt, ja. Und
gut, aber du kannst das. Ich finde das total wichtig, weil es gibt ganz viele Menschen, die können sich nicht so richtig auf die Schulter klopfen. Die machen viel, die erreichen viel und sehen es halt trotzdem nicht.
Ja, also in ein paar Sachen kann ich das, glaube ich, ganz gut. Es gibt so Momente, wo ich das wirklich so aktiv mir auch mal bewusst mache und sage, komm, ey, jetzt kannst du stolz sein, das hast du wirklich gut hingekriegt.
Ja.
Aber was du gerade gesagt hast mit diesem, man kriegt dann bestimmte Dinge nicht fertig, da gibt es ganz viele Sachen. Im Moment ist zum Beispiel gerade mein Cloud-Speicher ist halt, aber ich will nicht jetzt diesen enormen Cloud-Speicher mir dazu buchen, wo ich jetzt ganze Kinofilme produzieren könnte und da alle ablagern
4
könnte.
4 Terabyte.
Ja, total Schwachsinn. Also muss ich doch irgendwie schaffen. Und das werde ich die nächsten 2 Jahre nicht hinkriegen. Also wahrscheinlich werde ich 2 Jahre einfach mit diesem überforderten Cloud-Speicher dabei sein.
Ich bin auch sicher, ich habe jetzt 15.128 E-Mails. Ungelesen.
Sehr gut.
Ich habe 76 Anrufe, die ich mir nicht angeguckt habe, wer mich da angerufen hat, 47 ungelesene WhatsApps. Das sind solche Sachen, die sind ekelhaft.
Ich weiß, die sind ekelhaft.
Stört mich aber nicht.
Das ist sehr schön. Aber es ist, glaube ich, wirklich eine große Belastung für sehr viele Menschen, als dieser Dateneinfluss. Und dann gab es meine Freundin Christina, ich hatte irgendwie so 750 ungelesene E-Mails, und sagte so, oh Mann, das belastet mich irgendwie. Da sagt sie, da gibt es einen ganz tollen Trick und macht innerhalb kürzester Zeit alles markieren,
Alles gelesen. Ja, klar.
Ja, aber da waren ja, sagen wir mal, 12 E-Mails waren dabei, die hätte ich dringend noch lesen müssen. Ja,
das ist halt das Problem. Schwierig. Ich weiß, bei diesen 15.000 ist das einfach alles Werbung.
Schwachsinn.
Das ist einfach Quatsch. Ich kann das jetzt alles auf
sollte man
gelesen machen.
Ja, genau.
So, aber ich mag das auch, Leute zu triggern, die einfach so, die dann da drauf gucken und denken, oh Gott, Melissa, ich kann da gar nicht hingucken, das ist ja widerwärtig. Denken wir so, ja, mich stört es irgendwie einfach nicht. Ja. Aber ich muss sagen, ich bin nicht unordentlich oder so, weil dann assoziiert man, dann ist die bestimmt auch zu Hause. Das bin ich zum Beispiel gar nicht. Da muss ich meine Ordnung haben, weil sonst kann ich nicht frei arbeiten.
Ich wünschte, ich könnte das auch von mir sagen. Ich bin jetzt, glaube ich, natürlicherweise nicht besonders. Also ich räume auf, dann sieht es sehr schön aus und das mag ich dann auch gerne. Es dauert aber nicht mal einen halben Tag. Ich weiß nicht, wie andere Menschen das machen. Dann ziehe ich mich 2 Mal um, weil ich irgendwie einmal Sport gemacht habe.
Das kenne ich auch.
So, dann liegt alles rum. Komme ich aus Berlin, der Koffer, der kleine Rollkoffer, der liegt da noch rum.
Packst du gleich aus?
Nein, eben nicht.
Das mache ich auch
nicht. Der liegt da oben. Ich kann
dir
zeigen.
Ja, das mache ich auch nicht. Nein, das ist es auch. Also das finde ich aber auch in Ordnung. Es muss ja nicht immer alles sofort passieren. Mhm. Aber eine gewisse Ordnung zu haben, gibt einem die Freiheit, freier zu arbeiten.
Das stimmt.
Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Da versuche ich besser zu werden, weil zum Beispiel mein Schreibtisch auch immer ganz katastrophal aussieht. Sieht er auch im Moment gerade heute aus. Mhm. Aber das hatte ich jetzt schon mal besser im Blick. Und das habe ich festgestellt, wenn ich mir etwas aufschreibe, morgens nach dem Wachwerden. Also die Frage, was müsste passieren, dass heute ein perfekter Tag für dich wird?
Machst du sowas? Journalst du?
Also, hat mir letztens jemand, Lilly Radu, das ist auch eine Podcast-Folge, die macht dieses 5-Minute-Journal und hat mir dann eins geschickt. Das ist so aus Amerika.
Ich habe das auch. Ich habe 2 sogar.
Und da habe ich so gedacht, das ist eigentlich nochmal so ein Trick, dass man sich wirklich morgens aufschreibt, das wird heute erledigt. Punkt. also wenn die Folge rauskommt, ist heute Abend das Finale von Promi Big Brother.
Stimmt.
Dann haben wir eine, ja, wie eine Art Klassenfahrt hinter uns, wo man... Ja.
Und wir tanzen auf der Aftershow-Party. Wir zwei sind auch immer die Ersten immer auf der Tanzfläche.
So machen wir das, das stimmt. Aber sagen wir mal, es gibt ja so Phasen, die hast du auch in deinem Leben schon, wo man entweder sehr viel Zähne zusammenbeißen muss oder wo einfach auch mal Sachen passieren, die man sich so vielleicht nicht gewünscht hätte, die ein bisschen schwierig sind oder vielleicht auch sogar sehr schwierig sind. Mhm. Woraus schöpfst du Kraft?
Ich glaube, vor allem in unseren Berufen, in so Phasen wie jetzt, wenn man jeden Tag live moderieren muss, ne? Du musst jeden Tag live vor die Kamera. Und vielleicht gibt es da auch manchmal Tage, bestimmt auch bei dir, bei den beiden Jochens, bei mir, wo man vielleicht mal gute Miene zum bösen, also gute Miene zum bösen Spiel, aber ihr wisst, was ich meine, so im Sinne von, vielleicht ist gerade irgendwas und du bist trotzdem live auf Sendung und du musst eine gute Laune haben und du musst das alles so rüberbringen können, wie es rübergebracht werden soll. Ich bin ganz gut in Dinge verdrängen, glaube ich, was wiederum negativ ist, weil das da irgendwann wieder alles hochkommt. Mhm. Aber Kraft schöpfe ich tatsächlich aus der Energie, die ich habe, zu leben. Und das ist, das klingt jetzt total zu viel, aber was ich meine ist, ich lasse mich nicht unterkriegen von ganz vielen Sachen.
Gut.
Ich weiß, dass Dinge passieren und ich weiß, dass es aber auch alles wieder gut wird, weil die Zeit, es klingt abgedroschen, aber heilt halt wirklich alle Wunden und ich weiß, dass das auch irgendwann der Schmerz oder was auch immer gerade ist, dass der wieder weggeht. So. Und wenn du das jetzt für den Moment verdrängst, das habe ich jetzt für mich, weil Leute sagen, hey, du darfst es nicht verdrängen, du musst es. Ja, aber vielleicht muss ich es gerade für den Moment verdrängen, um zu funktionieren. Ich kann das danach wieder alles rauslassen. Aber für den Moment muss ich es verdrängen. Und das kann ich dann ganz gut. Und ich glaube, das hat mir schon ganz oft geholfen im Leben. Einfach gut darin zu sein, abzuschalten, in eine Rolle vielleicht auch zu schlüpfen in dem Moment irgendwo. Oder einfach in ein anderes Ich zu schlüpfen, was die Schmerzen gerade nicht spürt.
Kann ich super nachfühlen. Mhm. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Also eine sehr traurige Zeit in meinem Leben war, das ist 20 Jahre her, mein Vater ist gestorben. Ich bin ja eigentlich immer da schon zwischen Köln und Berlin gependelt. Mhm. Meine Eltern lebten in Berlin damals natürlich, meine Mama immer noch. Und mein Vater hatte Krebs, Darmkrebs, wurde immer schwächer und so weiter. Und du hoffst natürlich dann, dass du den Zeitpunkt begreifst, wann du dann auch da bist. Ne? Also das war so meine größte Sorge, dass ich irgendwie nicht mehr... Und dann gab es im Januar diese Woche, die ich moderiert habe, wo ich wusste, also ich habe dann gespürt, jetzt, ne, ist, jetzt geht's wahrscheinlich irgendwann zu Ende, ja. Und, aber du weißt es nicht, ja. Du hast ja, du weißt es nicht. Und in dieser Woche weiß ich, dass ich wirklich aus der Sendung morgens rausgegangen bin und also so viel geweint habe. Aber die Sendung habe ich wie eine Oase moderiert. Mhm. Ich war lustiger als sonst, ich war entspannter als sonst. Wenn jetzt jemand gewusst hätte, hätte er gedacht, die kann ja ihre Eltern nicht besonders lieben, wenn die so lustig oder so entspannt ist. Und das kann der Mensch. Und deswegen denke ich manchmal, wenn anderen Menschen vorgeworfen wird, dass sie nicht auf die und die Art und Weise trauern, ist es total übergriffig, weil für mich war das, ich habe da Kraft geschöpft und dann ging der Rest des Tages so weiter, wie er erfordert war, nämlich, dass ich mich gekümmert habe. Und tatsächlich ist dann, wir wollten eigentlich mit Freundinnen an dem Wochenende danach nach Köln alle zusammen ein bisschen Mädelswochenende machen und dann habe ich gesagt, ich muss hier bleiben. Und dann hat es wahrscheinlich immer so 5-6 Tage gedauert, ja. Es ist halt auch okay, dass man abschaltet. Fürs Gehirn ist es wichtig.
Aber immer wieder überraschend, oder? Was der menschliche Körper und der Kopf und der Geist und die Seele eigentlich so macht, ne? Wie wir so im Überlebensmodus auch oft einfach so reinschalten. Ist ja dann in dem Moment auch irgendwie so ein Überlebensmodus. Weil eigentlich ist ja gar nicht danach wirklich jetzt zu moderieren und lustig zu sein. Aber du tust das und du tust es richtig gut.
Ja, du tust es. Und das können, glaube ich, ganz viele nachvollziehen. Das ist jetzt nicht nur der Job vor der Kamera, sondern es ist halt auch der Job, wo du wo auch immer einfach konzentriert sein musst oder du musst dein Ding machen. Du willst es dir auch nicht anmerken lassen, was du vielleicht gerade durchstehst. Und so funktionieren wir.
Ja.
Schön, Melissa.
Schön.
Schön, dass du hier bist.
Dankeschön. Freue mich auch sehr. Schön auch, dass wir einfach mal so ein bisschen länger mal miteinander das quatschen, stimmt. oder? Weil wir kommen auch immer nie so richtig dazu.
Nein, weil unsere Zeiten ja so gegenläufig sind. Also wenn ihr dann kommt, sind wir eigentlich schon in der Generalprobe, dann geht unsere Sendung schon los. Und in Berlin, da ist es bei mir so, eigentlich könnten, da haben wir uns auch schon mal getroffen, da könnte man sich natürlich häufiger mal treffen. Aber das ist für mich jetzt auch immer so ganz strukturiert. Und da habe ich gar nicht so viel Zeit, aber umso schöner. Ich freue mich wirklich immer sehr, wenn wir uns sehen.
Ich mich auch. Danke dir, dass du mich eingeladen hast.
Schön, danke dir. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr nehmt genauso was mit. Ich habe auf jeden Fall wieder Lust auf persisches Essen. Das ist kein Witz gewesen. Für mich eine wahnsinnig tolle, leckere Küche. Oh, mit vielen Gewürzen, genug Fett und Öle dabei, aber alles einfach wirklich unfassbar lecker. Ich glaube, am Wochenende koche ich mal persisch. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt, euch ein Thema besonders interessiert oder auch das Thema, was Melissa gerade angesprochen hat, rund um Integration, Toleranz, wie das besser gelingen kann, schreibt mir das, weil mich interessiert, wie ihr über Themen denkt. Es ist für mich kaum was Spannenderes und Schöneres, als eure Nachrichten zu lesen über Instagram oder eben als E-Mail an hey@mwmarlene.de. Instagram geht auch immer. Und dann freue ich mich jetzt schon auf die nächste Folge. Danke an mein kleines Team, das diesen Podcast mit mir zusammen macht. Das sind natürlich aus der Produktion ganz, ganz viele tolle Menschen. Tina Bartels, meine Freundin, macht die Redaktion mit mir gemeinsam. Pauline Korb, eine Kollegin vom Frühstücksfernsehen, ist perfekte Cutterin im Podcast-Business. Außerdem Sophia Würz hilft mir bei der Produktion. Tabea hilft mir und viele, viele andere auch. Fühlt euch angesprochen, wenn ihr zum Team gehört. Und allen anderen danke ich fürs Zuhören und wünsche euch jetzt erstmal einen richtig schönen Tag.